clever und smart. Keine Angst, wir retten die HR-Welt. Zwei tollkühne Agenten der Arbeitswelt in gar nicht mal so geheimer Mission. Mit Marcel Rütten und Cliff Lehnen. Die heutige Folge: Wer anderen eine Grube gräbt.
Marcel, weißt du, was eine der Errungenschaften, eine der Dinge, die ich am meisten liebe an der Selbstständigkeit ist?
Welche ist es?
Es ist die Möglichkeit, die Fähigkeit, frei und ungebunden mir die Menschen auswählen zu können, mit denen ich arbeiten will und mir sozusagen persönlich eine No-Asshole-Policy zu verleihen. Die Menschen, mit denen ich Projekte mache, mit denen ich Partnerschaften habe, die Menschen, mit denen ich Kundenbeziehungen pflege, da sozusagen habe ich mir eine persönliche No-Asshole-Policy verordnet und bin damit auch gefeit gegen Intrigen und Ränkespiele. Was hältst du davon?
Also erstmal nehme ich wahr, ich gehöre dann eben auf die No-Asshole-Liste.
Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. Du warst einer der Ersten auf dieser Liste.
Muss ja, das man auch ist wunderbar. Ja, das nehme ich sehr ehrbar wahr. Das Zweite ist, ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich das genauso handhabe, dass ich mir sehr, sehr gut aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite und mit wem ich das vielleicht auch nicht so gerne möchte. Und von daher gehe ich auch viel beschwerter in den Arbeitstag hinein, ne? Weil wenn du
beschwerter oder kannst, unbeschwerter?
Unbeschwerter natürlich. Habe ich beschwerter gesagt?
Ja, ja, hast du.
Ah, oh, nee, dann warst du ein freudscher Versprecher.
Ja, Freud halt aus dir gesprochen.
Ja. Nee, also natürlich unbeschwert in den Arbeitstag gehen, weil wenn du dir wirklich aussuchen kannst und nur dich mit Leuten umgibst, die dir wirklich gut tun, dann macht das natürlich auch was mit deiner Stimmung, mit deinem Habitus, mit deiner Herangehensweise, wie du deinen Arbeitstag lebst.
Ist aber natürlich im Unternehmensalltag, den man so in der großen Breite der Unternehmen, der Organisationen erlebt, ist das nicht immer so. Ich glaube, jeder von uns hat das mal gehabt, dass man mal gesehen hat, wie entweder obenrum im Unternehmen Posten verschoben wurden, wie auch in der eigenen Abteilung oder in eigenen Bereichen vielleicht auch Menschen ausgegrenzt wurden. All diese Fragen von Intrigen, auch von Mobbing und Ähnlichem, wollen wir heute mal ansprechen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe mal einen Fall gehabt natürlich zuletzt, bei dem war es nicht so, ne, dass du in eine Organisation reinkommst, wo irgendwie schon total verkrustete Strukturen oder auch Verhältnisse zueinander bestehen, sondern irgendwie alles auf der grünen Wiese entstanden ist. Ich war ja zuletzt bei Pacor und die sind ja aus einem Carve-Out entstanden, das heißt, das Headquarter da ist nahezu komplett neu entstanden und alle, die dort angefangen haben, haben halt mit der gemeinsamen Aufgabe sozusagen das Unternehmen neu entstehen zu lassen und wachsen zu lassen, dann begonnen. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, wie so ein Unternehmen auch agiert, weil alle dann total fokussiert sind auf die strategische Aufgabe, die ansteht und weniger darauf, wer jetzt irgendwie wie viel Kompetenz bekommt, wer beim Chef in der Gunst steht oder sowas. Ne? Das spielt dann eher eine nachgelagerte Rolle, sondern wenn alle der Aufgabe gleichermaßen committed sind, dann macht das natürlich auch was Positives mit der Kultur.
Da haben wir ja schon zwei vielleicht erste Zwischenergebnisse nach knapp 3 Minuten. Ja. Das eine ist also, man muss gucken, dass die Kultur von oben weg stimmt. Also einfach eine Führungskultur zu etablieren, die das gar nicht erst sozusagen begünstigt. Das Machtpositionen über Intrigen erreicht werden. Und das zweite ist natürlich, man muss aufpassen, wie man sich auch Neues dazu holt ins Unternehmen.
Also Recruiting ist gerade beim Thema Intrigen entscheidend.
So, apropos, lieber Marcel, wo wir gerade bei just diesem Thema sind, lass uns doch mal über unseren Werbepartner Westpress sprechen.
Ja, das passt auf jeden Fall, denn bei Westpress, da geht es um Employer Branding, Recruiting-Strategie, um ganzheitliche Mediakonzepte und nicht zuletzt um HR-Technologie.
Okay, dann starten wir doch mal mit einem kleinen Quiz zu Westpress. Wo die sitzen, das weißt du wahrscheinlich.
Das weiß ich, am östlichen Ende des Ruhrgebiets in Hamm, wo die Züge geteilt werden.
Statt der Zugteilung, ganz genau. Was glaubst du denn, seit wann gibt's die und wie viele Mitarbeiter haben die heute?
Das weiß ich, ich war nämlich schon mal da. Es sind fast 200 MitarbeiterInnen und gegründet wurde die Agentur 1953. Und die haben übrigens auch seit vielen Jahren ihre eigene Straße, die Kreativallee.
Treffender Name, der beschreibt ja auch gut, was Westpress den lieben langen Tag so macht, denn die helfen, Arbeitgeber und die richtigen Talente zusammenzubringen, also von der Entwicklung der Arbeitgebermarke bis hin zur Auswahl des richtigen Medienmixes bei der Ansprache.
Und das ist noch längst nicht alles. Heutzutage braucht es im Recruiting natürlich auch moderne Technologielösungen, die gewisse Tätigkeiten automatisieren und vereinfachen.
Vespress steht heute im Wesentlichen für drei Dinge. Beratungsqualität auf Augenhöhe, ein super Verständnis, wie Recruiting heute funktioniert und drittens das Auftreten als HR-Dienstleister, der flexibel genug ist, wenn Kunden auch mal was anderes als Stangenware haben.
Und wenn ihr noch mehr über Vespress erfahren wollt oder vielleicht selbst gerade auf der Suche nach einem integrierten Dienstleister zu den Themen Recruiting und Employer Branding seid, dann schaut euch doch mal um auf vespress.de und wenn ihr eine Anfrage stellen solltet, dann grüßt ganz herzlich von uns.
Grüße bitte und jetzt elegant zurück in die aktuelle Folge. Naja, und alles Weitere, was wichtig ist rund um dieses Thema, hat der Marcel für uns vorbereitet und wir geben ihm genau 100 Sekunden Zeit zu liefern. Let's go.
Der Auftrag in 100 Sekunden.
Egal ob im Büro, an der Kasse oder am Band, so mancher Arbeitsplatz fühlt sich an wie eine Satire oder das klischeehafte Schmierentheater wie bei Stromberg, GZSZ oder Game of Thrones. Da werden Intrigen gesponnen, politische Spielchen inszeniert oder einfach nur ungeniert gemobbt. Allerhand zu tun also für HR, um eine positive Organisationskultur zu fördern oder zumindest den Betriebsfrieden zu sichern, damit das Unternehmen sich auf seine Wertschöpfung konzentrieren kann. Die Motive für Intrigen am Arbeitsplatz sind dabei nicht selten Geld, Macht oder Liebe. Sie sind also das Ergebnis von zwischenmenschlichen Konflikten, Wettbewerb um Positionen oder Ressourcen, unklaren Kommunikationskanälen oder Verfahren, Missverständnissen, Eifersucht oder generell einem Mangel an Vertrauen und Zusammenarbeit innerhalb des Teams oder der Organisation. Für das HR-Management bedeuten Intrigen am Arbeitsplatz gleich mehrere Herausforderungen. Da steht zum einen die Mitarbeiterbindung und die Zufriedenheit. Ja, Intrigen können das Arbeitsumfeld vergiften und dazu führen, dass Mitarbeiter unglücklich sind und sich unsicher fühlen, was ihre Loyalität und Engagement beeinträchtigen kann. Das zweite sind Produktivitätseinbußen. Wenn Mitarbeiter ihre Energie darauf verwenden, sich gegenseitig zu bekämpfen oder zu manipulieren, kann dies die Produktivität und Effizienz des Teams oder der gesamten Organisation insgesamt beeinträchtigen. Das dritte oder die dritte Dimension ist das Image und die Reputation der Company. Das heißt, das Vorhandensein von Intrigen am Arbeitsplatz kann das Image der gesamten Organisation negativ beeinflussen und im Zweifel sogar potenzielle Bewerber abschrecken. Und zuletzt gibt es natürlich noch rechtliche und ethische Bedenken. Das heißt, Intrigen können zu rechtlichen Problemen führen, insbesondere wenn sie Mobbing, Diskriminierung oder andere unethische Verhaltensweisen umfassen.
So Marcel, danke dir für dieses kleine Referat. Während du das nämlich durchgeführt hast, habe ich mal ganz kurz in diesem sogenannten Internet geschaut, wie wird eigentlich eine Intrige definiert. Und zwar ist das eine Reihe von hinterhältigen, heimtückischen Machenschaften, mit denen jemand gegen einen anderen arbeitet, versucht seine Pläne oder Ähnliches zu durchkreuzen oder ihm zu schaden. Ja? Oder auch eine Handlungsstrategie, mit der einzelne oder Gruppen von Menschen versuchen, anderen Schaden zuzufügen oder sie gegeneinander aufzuhetzen. Also ich denke, mit diesem frischen Wissen gehen wir mal in unsere Debatte rein. Was meinst du?
So machen wir es.
Die einen sagen so, die anderen so.
Also Marcel, da du ja das aus der persönlichen Praxis kaum sicherlich noch erleben wirst, bist du natürlich in die Desk Research eingestiegen und hast dich nochmal schlau gemacht. Wie entsteht denn eigentlich so eine Intrige? Wie geht das vor sich?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Geld, Macht und Liebe, ja, sind auf jeden Fall schon mal Indikatoren dafür, beziehungsweise Motivatoren, wie so Intrigen entstehen können. Aber das Ganze lässt sich natürlich ein Stück weit professioneller aufarbeiten. Und das Erste, was ich mal anführen würde, wie so eine Intrige entsteht, ist einfach mangelnde Kommunikation. Ja, das heißt, wenn Informationen nicht klar kommuniziert werden oder wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, nicht gehört zu werden, können natürlich Gerüchte entstehen oder Missverständnisse, die dann wiederum Intrigen fördern. Ja, also ich als Führungskraft habe nur die Hälfte der Informationen weitergegeben und den Rest machen dann die Leute selbst.
Also sozusagen Gerüchte wabern durch den Raum. Mit jedem Satz ergibt sich ein weiterer Arm eines Gerüchts und am Schluss arbeiten Leute gegeneinander, die gar nicht von vornherein hätten gegeneinander sein müssen, so ungefähr.
Genau, oder nebulöse Kommunikation. Hier werden bald Leute gehen müssen. Weißt du, so, ne? Das führt ja dazu, dass die Leute dann weiterdenken und weiterspinnen, sozusagen. Oder aber, wenn auf einmal Reduktionspläne durch die Flure geistern und sowas, ne? Das führt ja dann dazu, dass die Leute versuchen, sich zu positionieren. Was mich auch tatsächlich zum zweiten Punkt bringt, nämlich die Konkurrenz um Ressourcen oder Positionen. Ja, das heißt, in Organisationen oder Umgebungen, in denen es begrenzte Ressourcen gibt, ja, also der Kampf um Budgets oder Möglichkeiten zur Karriereentwicklung, also immer dann, wenn du halt deinen Nebenbuhler ausstechen möchtest, können Mitarbeiter dazu neigen, sich gegenseitig zu bekämpfen oder eben Intrigen zu spinnen.
Klassische Politik House of Cards.
Genau, also Game of Thrones, House of Cards, ne? all die Dramen sozusagen, die sich dann im Alltag abspielen, um einfach in der Gunst der Vorgesetzten zu stehen.
Und da sind wir uns einig, dass je höher es geht im Organigramm oder in gesellschaftlichen Positionen sonst wo auch, dass die Ellenbogen immer schärfer und spitzer werden und die Kämpfe entsprechend brachialer. Also vielleicht gar nicht nach außen hin brachial, aber doch zumindest unter der Oberfläche wird mit harten Bandagen gekämpft.
Ja, absolut, weil diejenigen, die karriereambitioniert sind, haben natürlich das Bedürfnis, irgendwie nach oben zu kommen. Und ich habe vorhin ja schon Stromberg zitiert, ja, Karriere ist kein Plattenbau, sondern eine Pyramide. Da wird es dann eben oben hin immer spitzer und deswegen ist natürlich auch da das Thema Intrige wahrscheinlich deutlich präsenter als unten am Band sozusagen.
Okay, Haken dran.
Genau, das, was natürlich auch, und das hatte ich gerade auch schon genannt, Liebe, ja, kann natürlich auch zu einer Intrige führen, also persönliche Konflikte. Das heißt, immer dann, wenn ich persönliche Differenzen mit jemandem habe oder Konflikte zwischen Mitarbeitern, die sich vielleicht früher gerne mochten, können dazu führen, dass sie sich einander schädigen oder behindern, ne, in der täglichen Arbeit. Auch das kann natürlich zu Intrigen führen.
Es gibt einfach Menschen, mit denen man besser und mit denen man weniger gut kann. Und auch da finden natürlich entsprechende Prozesse statt. Ist verstanden.
Dann Machtmissbrauch. Mitarbeiter, die eine bestimmte Macht im Unternehmen haben, entweder weil sie so lange da sind oder qua Position, die können die natürlich nutzen, um Intrigen zu schüren, weil sie vielleicht befürchten, dass irgendwie Mitarbeiter rechts oder links an ihnen vorbeiziehen könnten. Ja, aber einfach auch, dass sie ihre eigene Position aktuell stärken oder im Zweifel sogar ganz individuelle Ziele nur im Blick haben, weil zum Beispiel die nächste Bonusrunde wartet.
Machtmissbrauch ist ja auch unter Chefredakteuren sehr beliebt. Deswegen, also ich weiß, wovon du redest. Ja.
Genau, und das Letzte, was ich mir da notiert habe, wie so eine Intrige entstehen kann, ist einfach ein Mangel an Teamarbeit und Vertrauen. Ja, ein Arbeitsumfeld, das von Misstrauen oder mangelnder Zusammenarbeit geprägt ist, da entstehen Intrigen natürlich deutlich häufiger, weil Mitarbeiter sich gegenseitig dann vielleicht sabotieren oder Informationen zurückhalten. Das hat man vielleicht auch schon hier und da mal erlebt in Teams, in denen man selbst gearbeitet hat, dass man auch da, ne, so Positionierungskämpfe hat oder immer denkt, naja, die will mir irgendwas Böses oder er will mir was Böses. Deswegen alles sage ich der nicht, ja, weil das wird die wieder gegen mich verwenden. So, und dadurch entstehen natürlich insgesamt, wie soll ich sagen, Teamkulturen, die eher von Misstrauen und Missgunst geprägt sind.
Du, ich weiß jetzt auch, warum es bei uns so gut läuft, Marcel.
Hau raus.
Wenn sozusagen Intrigen immer aus Geld, Macht oder Liebe entstehen.
Haben wir dann alles nicht, oder?
Genau, also Geld ist nur relativ wenig im Spiel, soweit ich das beurteilen kann. Macht, naja, geht schon halbwegs auf Augenhöhe mit uns beiden. Ja. Und gut, Liebe kann ich auf deiner Seite jetzt noch nicht beurteilen, zu 100%, aber wir sind beide in besten Händen sozusagen, auch privat.
Ja.
Und insoweit glaube ich, das mit der Liebe, das ist auch noch nicht so weit ausgebaut. Vielleicht ist das unser Erfolgsgeheimnis, dass wir uns in drei so intrigenstarken Kategorien noch nicht verheddert haben.
Ja, yes, also man könnte sagen, equal pay, equal power und equal love.
genau so. So, jetzt gucken wir mal, was das alles für HR bedeutet. Denn das ist ja unsere Mission hier als Agenten. Eigentlich sind wir ja für HR angetreten. Und deswegen lass uns mal da reinschauen.
Also wenn ich so aus HR-Perspektive drauf gucke und daran denke, bei mir im Unternehmen finden Intrigen statt oder die Kultur ist geprägt von Missgunst, die Leute kommen mit Bauchschmerzen zur Arbeit, dann hat das ja zuallererst mal was mit Mitarbeiterbindung oder der Employee Experience auch zu tun. Ne?
Ja, vielleicht davor noch mit dem Thema auch Gesundheit einfach, ne?
Ja,
also
ja,
klar. Von Zufriedenheit ist das eine, aber ne, wie du sagst, Bauchschmerzen, das geht ja fast schon eher in Richtung Corporate Health. Ne?
Ja. Ja, wir haben ja auch in der Folge zu toxischer Führung da schon auch explizit drüber gesprochen, ne? Also wie das Ganze sich natürlich auch auf die Mitarbeitergesundheit auswirken kann. Aber eben nicht nur Gesundheit, sondern auch die reine Produktivität. Ne? Wenn du den ganzen Tag damit beschäftigt bist, irgendwie deine Feinde abzuwehren, dann kannst du dich natürlich nur schwer darauf konzentrieren, produktiv arbeiten zu können, ja? Oder das abzuliefern, wofür du eigentlich da bist.
Also ich denke jetzt mal so an eine Dimension wie Kununu oder Glassdoor, ja. Das sind ja häufig Mitarbeitende, die dort nochmal ihren Unmut rauslassen. Und da denke ich natürlich sehr stark an den Faktor Image, Reputation. Wenn es dann heißt, ich wurde von meinem Chef aus der Company gemobbt oder eine Mitarbeiterin, die erst ein Jahr im Unternehmen war, wurde einem Kollegen, der seit 5 Jahren auf die Stelle geschielt hat, vorgezogen. Solche Dinge, ne? Also klassische so Ränkespiele. Wenn sowas dann in solchen Kanälen immer öfter auftaucht, könnte ich mir vorstellen, ist auch ein heftiger Reputationsschaden.
Ja, auf jeden Fall. Und das kann öffentlich und auch weniger öffentlich passieren, ne? Also wenn du Kununu oder andere Plattformen ansprichst, klar, da siehst du das natürlich als Kandidat oder auch als Mitarbeiter. Mhm. Auf der anderen Seite findet das natürlich auch im persönlichen Gespräch innerhalb deines Netzwerks statt, ja, dass du sagst, boah, da ist wieder Sodom und Gomorra in dem Laden. Ja? Die picken sich alle die Augen aus. Ja? Und das prägt natürlich auch eine Arbeitgebermarke. Das kannst du zum Beispiel dann daran ablesen, wie wenig Mitarbeiterempfehlungen du bekommst.
Was ja mit eins der wichtigsten Recruiting-Tools überhaupt ist, ne? Also der effizientesten, weil einfach kulturell schon vieles vororganisiert ist bei so einer Empfehlung. So, genau, zurück zum Thema. Was ist mit rechtlichen, was ist mit ethischen Fragen? Ich meine, viele von diesen Sachen laufen ja, das muss man sagen, das sehen wir auch gleich noch vielleicht so ein bisschen in den Zahlen. Also Ethik ist völlig klar, das ist unethisch. Wenn gemobbt wird, wenn intrigiert wird, da sind wir uns, glaube ich, völlig einig. Aber häufig wird das ja auf einem Pfad durchgeführt, der rechtlich irgendwie sauber ist. Ne? Ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen sind.
Ja, ich würde erstmal zu der ersten Hälfte deiner Aussage kommen, dass das ethisch nicht korrekt ist, wenn integriert wird.
Intrigiert.
So, jetzt haben wir es. Intrigiert wird, weil was ist denn, wenn gegen den, der sonst Intrigen spinnt, eine Intrige gesponnen wird? Macht Minus und Minus Plus? Ist das okay?
Gute Frage. Das ist ja eine philosophische Frage. Ne? Das ist ja, auch ja. die Frage der Waffenlieferung und Ähnliches. Die geht ja in eine ähnliche Richtung. Ne? Den Bösen mit seinen Mitteln zu
bekämpfen. Eigenen Waffen zu schlagen, genau.
Ist das dann in Ordnung? Also ich finde es immer gut, wenn, also Stichwort No Assholes. Ja, ich finde es immer ganz gut, wenn die Arschlöcher weggeräumt werden. Insoweit bin ich da für gewisse Maßnahmen auch offen.
Also könnte das eine Methode durchaus sein, ne?
Ja, klar. Also wenn nachgewiesenermaßen sozusagen diese Person oder diese Gruppe sich verschiedene Sachen hat zur Schulde kommen lassen, dann finde ich es irgendwann gut, wenn man sie auch zur Strecke bringt und auch für sozusagen ihre Tätigkeiten zur Rechenschaft zieht. So.
Ja, genau. Also ich glaube, weil du vorhin nochmal rechtliche und ethische Bedenken angesprochen hast, wo man tatsächlich aus HR-Perspektive wirklich drauf gucken muss, wo sind die Linien intern, weil sie vielleicht durch eine Betriebsvereinbarung geregelt sind, wo gibt es eine eigene Governance, die man vielleicht formuliert hat in Richtung Mitarbeiter, wie Konfliktlösung aussieht, das finde ich ist ein wichtiger Punkt, aber inwieweit duldet man auch solche Dinge, ne? Also das hat ja auch damit zu tun, das ethisch zu dulden sozusagen, dass ich die Arschlöcher hier auch noch befördere, in meinem Unternehmen. Das wird ja dann im Zweifel durch HR auch noch instrumentalisiert, wenn man das dann so durchwinkt und nicht sagt übrigens, nein, wir haben für diese und jene Stelle oder für unsere gesamte Führungsmannschaft folgenden ethischen Kodex, ja, und den werden wir auf Gedeih und Verderb auch durchziehen, weil er sonst dazu führen würde, dass insgesamt unsere Führungsethik auch, wie soll ich sagen, inkonsistent wird oder einfach keinen Wert mehr hat.
Vielleicht als Hinweis für die Smarties, wir haben uns im Vorwege der Folge geeinigt, der Marcel und ich, dass wir in dieser Folge jetzt das Thema toxische Führung nicht mehr allzu sehr ausrollen. Wir empfehlen euch dazu aber unsere Folge Eine Bombe für den Boss. Da geht es nämlich um genau das, um toxische Führung, um den Umgang damit. Was kann man in HR machen? Was kann man auch als einzelne Mitarbeiterin machen, wenn man dieses Thema im Unternehmen erlebt? Da wäre euer Deep Dive zu diesem Thema, wenn ihr nochmal mehr dazu erfahren wollt. Grundsätzlich bin ich aber schon natürlich der Meinung, dass Leadership einen extrem wichtigen Faktor hier einnimmt bei diesem ganzen Themenkomplex und dass häufig natürlich das ist jetzt wirklich abgegriffen, aber dass es wirklich so ist, der Fisch stinkt vom Kopf oder wie ich einmal in einem Artikel schrieb, das Schiff sinkt vom Kopf. Nun ja, so viel dazu.
Die Intrigen haben, glaube ich, eine andere Qualität auf Top-Management-Ebene. Ne? Das ist aber aus meiner Perspektive seltener zu handeln von und durch HR, weil letztlich sitzt im Board der Auftraggeber für bestimmte Dinge und dann bist du seltener in der Situation oder Lage zu sagen, Freunde, reißt euch mal am Riemen hier, ja, wir haben einen Auftrag zu erfüllen. Ja, ist so ein bisschen schwierig, ne? Die Hand zu beißen, die einen füttert. Das wird wahrscheinlich nicht für jeden HRler und für jede HRlerin mal ebenso ein Zuckerschlecken zu sagen, übrigens, Wenn ihr wissen wollt, woher unsere toxische Kultur herkommt, dann guckt mal kurz in den Spiegel. Ne? Also das Selbstbewusstsein und auch die, wie soll ich sagen, die Kompetenz, das zu artikulieren, wird wahrscheinlich nicht allerorts gegeben sein.
Was meinst du, Marcel? Sind wir schon so weit mit der Diskussion fortgeschritten, dass wir uns mal die Zahlen anschauen sollten?
Ich denke schon.
Na dann, rein da.
Der Wahrheit auf der Spur.
Ja, was man vielleicht eingangs auch hier nochmal sagen muss, ist, dass wenn man jetzt nach Intrigen am Arbeitsplatz sucht oder nach Machtspielen in Unternehmen oder ähnlichem, ne, das ist natürlich etwas, wo man relativ wenig Studien ganz konkreter Natur findet. Was man aber findet und was ganz gut beforscht ist inzwischen, ist das Thema Mobbing. Deswegen haben wir uns jetzt mal hier bei den Zahlen, bei den Studien auf dieses Thema fokussiert.
Genau, und das Thema Mobbing ist ja ehrlicherweise auch kein neues oder neu erforschtes, sondern ist tatsächlich ein Phänomen, was schon viele, viele Jahre oder gar Jahrzehnte ganz gut ausgeleuchtet ist. Und deswegen haben wir uns mal angeguckt, was sind eigentlich Motive für das Mobbing? Und die Zahlen dafür haben wir aus einer relativ alten Repräsentativstudie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Die ist nämlich sogar schon aus dem Jahr 2002, ja, also ganze 22 Jahre. Aber ehrlicherweise hat sich da nicht so viel verändert. Aber wir haben uns, wie gesagt, angeguckt, warum wird eigentlich gemobbt? Ja, also weswegen, was sind die Motive dafür? Und in dieser Studie wird halt vor allem genannt, weil ich unerwünschte Kritik geäußert habe, weil ich als Konkurrenz empfunden wurde, weil die Mobber neidisch auf mich waren, es Spannung zwischen mir und meinen Vorgesetzten gab und wegen meiner starken Leistungsfähigkeit. Ja, also
letzter Punkt ist stark.
Ja, aber es ist Neid, Eifersucht, ne? Also all das, was wir natürlich auch vorher schon beschrieben haben, wie eigentlich so Intrigen entstehen. Und auch hier lässt sich wahrscheinlich wieder zusammenfassen, Geld, Macht und Liebe.
Aber auch natürlich, und das fand ich spannend, an dieser ja durchaus vom Alter her veralteten, aber vom Inhalt her wahrscheinlich noch aktuellen Studie, diese Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung. Ne? Das ist ja natürlich in dem Fall nur die Selbstwahrnehmung, die sich da abbildet. Interessant wäre natürlich immer, auch wenn das sozusagen ja wissenschaftlich quasi nicht darstellbar ist, aber immer auch die gegenteilige Position zu sehen. Aber wegen meiner starken Leistungsfähigkeit werde ich gemobbt. Nun ja, das lassen wir einfach mal so stehen. Vielleicht wird dir das ja auch bei uns irgendwann passieren. Du bist mir einfach zu leistungsstark und dann mobbe ich dich raus.
Ja, Erfolg macht unsympathisch, ne?
Ja. Okay, ich bin mal in eine etwas aktuellere Befragung reingegangen. Und zwar, die wurde durchgeführt von Viking und OnePoll, eine repräsentative Studie, 1000 Arbeitnehmer in Deutschland, und zwar von 2021. Hier kommt bei raus, Mobbing ist ein branchenübergreifendes Problem, zieht sich durch alle Altersstufen, durch alle Positionen im Unternehmen. Insgesamt gaben mehr als 60% der Befragten an, Mobbing am Arbeitsplatz erlebt zu haben. Fast jeder Vierte, 24%, berichtete, selbst Mobbing erlebt zu haben. 37% gaben an, Zeugen von Mobbing gewesen zu sein. Das ist schon ein ziemliches Brett, wie ich finde. Ne? Jeder Zweite glaubt, dass Mitarbeitende potenziell mit Mobbing durchkommen können, also dass es nicht sanktioniert, nicht geahndet wird.
Achtung HR.
Genau. Und dazu zählen mit insgesamt mehr als 30% an der Spitze neben den Vorgesetzten auch die Geschäftsführungsebene. Also das heißt, 30% glauben, dass auch Geschäftsführer und Vorgesetzte damit durchkommen können zu mobben. Das finde ich schon auch krass. Fast jeder Vierte Arbeitnehmer denkt, dass die eigenen Vorgesetzten nicht imstande wären, Anzeichen von Mobbing zu identifizieren. Und 20% zweifeln, dass ihre Vorgesetzten Mobbing-Situationen schnell und fair auflösen können. Also das sind doch alles schon ganz schön krasse Zahlen. Also dass eigentlich Mobbing als absolutes Massenphänomen zu begreifen ist. Wenn es so ist, und es scheint ja so zu sein, finde ich das ziemlich bedenklich. Ich finde immer natürlich die Frage wichtig, ab wann ist es wirklich Mobbing? Ab wann empfinde ich persönlich mich als gemobbt oder ausgegrenzt oder schikaniert? Das ist natürlich auch ein bisschen eine Interpretationsfrage, aber diese Zahlen, die sind schon ziemlich eindrücklich, würde ich behaupten.
Klar, also es ist auf jeden Fall auch immer eine subjektive Wahrnehmung, ne? Wann ich jetzt glaube, gezielt ausgegrenzt worden zu sein oder schikaniert oder gedemütigt worden zu sein, das ist wahrscheinlich ja wirklich sehr individuell, wie ich darauf blicke. Aber es ist ganz spannend, was ich hier noch mitgebracht habe. Das deckt sich ein Stück weit, aber da ist ein Aspekt, der so deutlich tatsächlich mir vorher nicht bewusst war. Ich habe nämlich hier eine Studie mitgebracht von YouGov in Zusammenarbeit mit Statista aus 2021, also jetzt frische 3 Jahre alt sozusagen. Und die haben gefragt, ob Personen oder Mitarbeiter, Beschäftigte schon mal selbst gemobbt wurden. So, das haben 29% bejaht. 17% haben auch schon mal Mobbing bei Kollegen oder Vorgesetzten erlebt. Und angeblich, möchte ich mal hinterfragen, ob jeder auch wahrheitsgemäß geantwortet hat, angeblich haben nur 4% selbst schon einmal aktiv an Mobbing gegenüber Kollegen teilgenommen.
Okay, verstehe. Ja.
Wobei das noch gar nicht der Aspekt ist, auf den ich hinaus will, der nämlich so witzig ist. Also, wie gesagt, die Zahl würde ich in Frage stellen, aber jetzt kommt die Frage danach, wie das Mobbing denn stattgefunden hat. Also in direkter sozialer Interaktion oder per E-Mail, über Social Media, Telefon, Messenger und so weiter. Und da wurden 887 Leute befragt und 81% sagen, das Mobbing hat in direkter sozialer Interaktion stattgefunden. Also 4 von 5 Malen. Und alle anderen Kanäle sozusagen, also per E-Mail, über Social Media, Telefon, die bewegen sich alle in einem Korridor von 4 bis 8%. Das heißt also, Mobbing wird immer oder findet immer dann statt, wenn es am besten nicht nachweisbar ist über ein dokumentiertes Protokoll, wie zum Beispiel in Social Media oder per E-Mail.
Da spricht der Personaler aus dir, ne?
Ja, du kannst die Leute dann schwieriger überführen. Also.
Genau, auf jeden Fall bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich hatte jetzt tatsächlich erstmal nur gedacht, dass die Alten, dass die sich alle wieder auch schon so als so ritterlich darstellen. Also wenn ich schon mobbe, dann ja wohl auch direkt ins Gesicht so ungefähr, ne? Ehrenkodex des Mobbings, so hatte ich das jetzt sozusagen interpretiert. Aber du hast natürlich völlig recht. Es sind nur die nicht dokumentierbaren Wege dort.
Schlimmer wäre ja, wenn so eine Zahl rauskäme wie 9 von 10 finden Mobbing witzig.
Ja, in der Tat. Also so wie wir gerade darüber scherzen, klingt es ja auch fast, als würden wir es witzig finden. Aber ich finde es tatsächlich witzig, wenn 4% sagen, ich mobbe oder ich habe gemobbt. Ja. Aber in der Breite der sozusagen der Befragung oder der anderen Befragung kommt raus, dass 60% schon mal Mobbing erlebt haben, sind halt immer nur die anderen. Ne? Die anderen sind die Bösen und ich bin immer lieb. Schwierig.
Aber da an der Stelle tatsächlich nochmal auch den Disclaimer. Ne? Also Mobbing ist tatsächlich ein ernstes Thema, das gesundheitliche Folgen haben kann. Von daher ist das absolut ernst zu nehmen.
Ja, genau. Okay, dann um es genauso auch dann abzubinden, würde ich sagen, geben wir noch ein paar Tipps, wie man vielleicht damit umgehen kann in der Praxis.
So machen wir es.
Clevere Ideen und smarte Lösungen.
Also bevor wir jetzt irgendwelche cleveren Ideen und smarten Lösungen für unsere HR-Kolleginnen raushauen, würde ich tatsächlich erstmal nochmal vorschlagen, dass wir sagen, wie man eigentlich auch selbst mit Intrigen umgeht, ja, oder wie man selbst auch überhaupt Intrigen erkennt. Das finde ich einen wichtigen Punkt. Von daher wäre so mein erstes Learning oder mein erster Tipp, den ich rausgeben würde, erstmal die Kennzeichen einer Intrige wahrzunehmen, ja, um zu gucken, stimmt hier irgendwas um mich herum gerade nicht? Gibt es irgendwie einen Plan, den ich vielleicht vermeintlich nicht kenne oder ein Motiv, warum hier eine Intrige gerade läuft, oder gibt es irgendwie, wer ist der Täter, wer sind die Opfer, gibt es Verbündete und, und. Ne? Also all das sind ja so Kennzeichen einer Intrige, um dann herauszufinden, welche Motive treiben denn die Leute an? Also warum machen die das jetzt? Was könnte Mitarbeiter A davon haben, wenn er gegen Mitarbeiter B spinnt? Vielleicht kenne ich als HRler die Puzzleteile gar nicht. Ja, also einfach so sich einen guten Überblick zu verschaffen, was die aktuelle Situation eigentlich ist.
Ja, und wenn ihr dann was wittert um euch rum, dann müsst ihr euch vielleicht nochmal an diese drei Dimensionen erinnern. Geld, Macht oder Liebe, worum geht's denn hier jetzt gerade? Auch wenn man jetzt glaubt, man ist gar nicht Teil des Spiels, vielleicht einfach mal selber gucken, will ich nicht vielleicht doch eine Rolle in diesem Spiel? Vielleicht bin ich auch Mittel zum Zweck an der Stelle. Und ich glaube, auch wichtig ist dann einfach einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja, also nicht sofort irgendwie überreagieren, nicht sofort auch vielleicht allen davon erzählen, ehrlicherweise, sondern erstmal analysieren, ruhig bleiben, gucken und mal gucken, wie sich das alles entspinnt. Denn auch bei Intrigen gilt natürlich, vieles erledigt sich von selbst und viele erledigen einander vielleicht auch von selbst, ohne dass man da eine aktive oder irgendwie geartete Rolle übernehmen muss.
Was ja bei so einer Intrige auch häufig passiert ist, dass man einfach ganz, ganz viele Schulterklopfer um sich rum hat, die ganz viel Lob ausschütten und sagen, nein, du bist der Beste. Ja? Nein, komm, du bist der Beste. Ja? So. Dass man sich von solchen Schmeicheleien quasi dann nicht umgarnen oder institutionalisieren lässt, um irgendwie Teil dieser Posse zu werden, sondern da einfach gut identifizieren kann, wenn das ja falsches Lob ist und man eigentlich nur Werkzeug sein soll, um vielleicht hier und da mal in eine falsche Richtung zu entscheiden.
Und ich glaube, manchmal ist es auch einfach so, dass man nach aller Beobachtung, nach allem Coolbleiben, nach aller Analyse, wenn man merkt, okay, das nimmt einfach kein Ende mehr hier und vielleicht reißt die Intrige auch immer noch weiter ein und es zieht immer weitere Kreise und es ist einfach so ein Führungsversagen auf allen Ebenen, dann ist vielleicht einfach auch irgendwann die eigene Reißleine der richtige Weg. Der Weg raus ist dann einfach der gesündere Weg. Der Weg raus ist der Weg nach vorne. Und ich glaube, dass die Flucht manchmal keine negative Konnotation haben muss, sondern auch eine positive haben kann und sagen, okay, bis hierhin nicht weiter. Das ist mein Schlussstrich. Ich gehe hier raus. Ich mache das nicht mit.
Wenn wir darauf gucken, was HRlerInnen jetzt ganz konkret in ihren Unternehmen tun können, um vielleicht da präventiv zu wirken, dann gibt es auch eine ganze Reihe von Maßnahmen. Ich kann nämlich zum einen Schulungen zum Thema Konfliktmanagement oder Konfliktlösung anbieten, die einfach in der Belegschaft dazu führen, dass man einfach viel offener über Themen sprechen kann und darf, die vielleicht nicht so gut funktionieren, ohne dass es jedes Mal total eskaliert oder eben im Geheimen diese Intrigen gesponnen werden.
Genau. Ich kann Richtlinien machen, ne, zum Thema Konfliktlösung. Ich kann sogar eine Betriebsvereinbarung zu sowas aufsetzen. Das wäre eine Möglichkeit, also wirklich zu institutionalisieren. Auch da nochmal Bundesanstalt für, wie heißen die nochmal?
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Da gibt es wirklich auch jede Menge Infos dazu und eine wirklich hilfreiche Broschüre auch zum Umgang mit solchen Themen, auch zum Thema Mobbing, auch zum Thema Konflikte.
Die haben eine Handreichung, die ist ganz spannend. Die heißt, wenn aus Kollegen Feinde werden. Also der Ratgeber ist auf jeden Fall schon bezeichnend oder der Name ist Programm. Das ist auf jeden Fall super spannend. Was man aber tatsächlich noch ganz konkret auch machen kann, ist einfach im Recruiting auch darauf achten, wen hole ich mir denn da rein? Also da tatsächlich vielleicht nochmal den Cultural Fit vielleicht nochmal hochstellen oder höher stellen, höher priorisieren, als das bisher der Fall ist, um wirklich darauf zu achten, ergänzt sich jetzt diese Person hier mit ihren Werten und mit ihren typischen Verhaltensweisen zum Rest meiner Belegschaft oder ist es eher Gift für die aktuelle Kultur?
Ja, und was immer eine Möglichkeit ist, ist natürlich eine Whistleblower-Hotline, wo anonym Meldung gemacht werden kann, wo man sich anonym aussprechen kann und wo man anonym eben auch dann einen Prozess womöglich einleiten kann, um Mobbing aufzuklären.
Wichtig ist, glaube ich, dass man als Arbeitgeber und auch in der Funktion von HR aussendet, dass man keinerlei Toleranz gegenüber Mobbing hat und da eben ganz klar eine rote Linie zieht, sodass auch alle Mitarbeiter wissen, dass im Zweifel Konsequenzen drohen, wenn das Teil der Unternehmenskultur oder Teil des Verhaltens im Unternehmen werden sollte.
Geld, Macht oder Liebe, ihr wisst jetzt, worum es geht beim Mobbing, ihr wisst, worum es geht bei Intrigen. Und damit seid ihr gut aufgestellt, um jetzt mal 2 Wochen von uns etwas weniger hart und inhaltlich bespielt zu werden. Die Smarties wissen schon, was kommt. Es stehen wieder Shorts vor der Tür, denn auch das Osterfest steht vor der Tür. Da werden manche von euch wieder auf Reisen gehen und wir haben die Erfahrung gemacht, dass in dieser Zeit natürlich auch ihr andere Themen im Kopf habt, als Podcasts zu hören und auch wir übrigens andere Themen dann im Kopf haben. Der Marcel muss fleißig Eier suchen und ich im Zweifel auch oder ich muss sie dann essen. Auf jeden Fall werden wir euch 2 Wochen lang mit Shorts beglücken. Das ist nächste Woche der Fall und in der übernächsten Woche der Fall und nach den Osterferien oder nach dem Easter Break sind wir dann wieder in gewohnter Form und Länge für euch da.
Und wer nicht genug von uns bekommt, der vergisst natürlich nicht, auf die Glocke zu drücken und diesen Podcast zu abonnieren. Und ansonsten empfehlen wir euch natürlich für Ostermontag die Folge zum Comeback. Ja, ich glaube, die passt ganz gut an dem Tag, wenn die Wiederauferstehung stattfindet. Genau. In diesem Sinne wünschen wir euch eine wunderbare Woche.
Genau so machen wir das. Alles Gute und auf bald.
Ciao.